Herzlich willkommen im Podcast des Autorenloft, der Schule für kreatives Schreiben. Hallo Jörg, hallo an diesem wunderschönen sonnigen Freitagnachmittag.
Hallo Lisa, ich grüße dich. Wir haben hier in Hamburg nicht ganz so schönes Wetter, aber zumindest regnet es.
Und das will was heißen. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Das Wochenende vor der Nase, heute ist Freitag, so entspannt wie möglich.
Das hört sich wunderbar an. Wir sprechen heute über dein Seminar, das im April stattfinden wird in Hamburg. Es geht darin um Kreativitätsblockaden und wie man sie löst. Bevor wir uns darüber unterhalten, was so eine Kreativitätsblockade ist, wie man ihr sozusagen auf die Pelle rücken kann und warum dein Seminar so eine Bereicherung ist, würde ich erstmal gerne wissen, wer bist denn du überhaupt?
Wer bin ich überhaupt? Ich bin am liebsten, also sagen wir so, der Oberbegriff, der für mich passt, ist Mensch unter Mensch. Das hat damit zu tun, dass ich schon diverse Jobs in meinem Leben gemacht habe, ganz unterschiedlicher Art. Dass ich manchmal überlege, wenn mich jemand fragt, was machst denn du eigentlich? Die meisten wollen ja wissen, was machst du beruflich? Dann muss ich immer mich ein bisschen sammeln. Also ich mach Texte, ich bin also Autor, ich bin Musiker, weil ich Songs schreibe und sie spiele und sie singe, sie interpretiere. Ich habe eine Coaching-Ausbildung, bin systemischer Berater, habe diese Ausbildung am Institut für Familientherapie Anfang der 2000er gemacht. Das bin ich. Ich bin aber auch ganz viel in meinem Leben Taxi gefahren. Ich war Verlagsvertreter. Ich habe als freier Redakteur, als Lektor gearbeitet, als Ghostwriter gearbeitet. Ja, das alles bin ich.
Es hört sich so an, als hätten wir dich einfach für alle Seminare buchen können als Seminarleiter. Du bist zudem auch mit Susanne zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ihr verheiratet seid, die ja bei Rowohlt arbeitet. Das heißt also, ich war ja auch schon mal bei euch in der Wohnung. Da stehen viele Bücher. Ihr beschäftigt euch, ihr lest, ihr produziert Bücher. Also eine durch und durch lese- und schreibaffine Verbindung.
Das stimmt. Also Bücher gab es in meinem Leben immer schon. Susanne gibt es in meinem Leben seit über 20 Jahren und seit, wenn ich richtig rechne, seit 12 Jahren sind wir verheiratet.
Kommen wir mal zum Thema deines Seminars. Es wird um Kreativitätsblockaden gehen. Was ist denn so eine Kreativitätsblockade, frage ich jetzt ganz blauäugig, obwohl ich natürlich selbst schon eine hatte. Nichtsdestotrotz, vielleicht erklärst du es mir nochmal und auch den Zuhörern des Podcasts.
Naja, vielleicht erzähle ich da eine Geschichte. Ich hatte einen Ghostwriting-Auftrag und war ein, zwei Tage bevor ich tatsächlich starten sollte mit diesem Schreiben, mit dem eigentlichen Schreiben tatsächlich, dem Schreibprozess, habe ich als Musiker eine ganz blöde Erfahrung gemacht und habe abends auf dem Sofa nachts um 1:30 da gesessen und dachte mir, nee, das machst du jetzt erstmal nicht mehr, Schluss, Ende, aus. Und als ich dann am nächsten Morgen zu meinem Computer ging und anfangen wollte zu schreiben, war plötzlich alles weg. Also ich glaube, die Kreativitätsblockaden, die gibt es in allen möglichen Varianten. Die Frage ist, also manchmal, es gibt Leute, die kriegen die Kreativitätsblockade, weil sie produktiv sein müssen. Also dann könnte es auch eine Produktivitätsblockade sein. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die an irgendetwas sich festgebissen haben und in einer Sackgasse sind und eigentlich dann mit einem kreativen Denkanstoß möglicherweise aus dieser Sackgasse rauskommen. Weil gedanklich, das ist ja das Schöne, muss ich ja nicht den Weg zurückgehen oder vor der Wand stehen bleiben. Ich kann mich ja auch sozusagen in Luft auflösen. Gedanklich ist ja alles möglich und die Frage ist, wir alle haben diese Ressourcen in uns und die Frage ist, wo ist meine Ader, wie komme ich daran? Und die Frage ist natürlich immer auch, was verstellt mir eigentlich meine ganz persönliche Kreativität?
Ich befürchte, dass meistens man selbst der Grund ist, warum man auf die Kreativität nicht mehr zugreifen kann. Ich kann mir schon auch vorstellen, als vor einem halben Jahr, halben, dreiviertel Jahr meine Mutter gestorben ist beispielsweise, da hatte ich schon das Gefühl, am ersten Tag, also am Tag, als ich erfahren habe, dass sie gestorben ist, sie ist ja plötzlich verstorben, da hatte ich wie so einen Ausbruch an Kreativität. Es war ganz merkwürdig. Wir hatten eine sehr, sehr lange Heimreise zurück zu meiner Familie und saßen bestimmt 12 Stunden im Auto. Und in dieser Zeit habe ich in mein Handy einen Text eingetippt, der mir zu meiner Mutter so einfiel. Also es gab gar keine andere Möglichkeit. Der musste raus. Der wurde später tatsächlich auch bei der Beisetzung vorgelesen. Aber in den 4 Wochen bis zur Beisetzung, ich hatte das Gefühl, da ist kein einziges Wort mehr in mir drin. Ich war so leer. Ich konnte glücklicherweise alle Projekte schieben und abgeben und vertagen. Das hat mir da sehr gut getan. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die in so einem Moment lieber weiterarbeiten, um das Gefühl, glaube ich, zu behalten, dass ihnen nicht alles entgleitet. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich hatte den Eindruck, ich bin plötzlich wie so vakuumiert. Und es fiel mir dann tatsächlich auch wirklich schwer, zurückzukommen in meine Schreibroutinen, also auch nach der Beisetzung, als wir dann wieder zu Hause waren. Und da hatte ich für eine Weile auch das Gefühl, als wären so meine Gefühle abgekappt, als hätte ich keinen Zugang mehr. Ich konnte technisch schreiben. Ich war in der Lage, Texte zu lektorieren, aber die Vorstellung, an einem Roman weiterzuarbeiten beispielsweise, die fand ich, ging gar nicht. Und da bin ich sehr mit meiner Kreativität in Konflikt geraten, aber habe sie auch noch mal sehr viel besser kennengelernt, weil mir da erst bewusst geworden ist, wie viel meine Gefühle beitragen, wie was für einen großen Anteil die haben. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Habe mich gerade daran erinnert, wie das war, als meine Mutter starb oder als mein Vater starb. Das sind ja so Momente, die du beschreibst oder Zustände, wie du beschreibst, die ja, viele sagen, sie fühlten sich wie in Watte gepackt. Das ist ja zum Beispiel, also wenn da in diesem Moment, du hast jetzt selber gesagt, du hattest die Möglichkeit, dich erstmal aus diesen kreativen Prozessen, aus diesen Schaffensprozessen auszuklammern. Und ich denke, das ist auch nötig. Das heißt, heißt ja so schön, immer alles hat seine Zeit. Und die Zeit des Trauerns in dem Fall, die muss eben auch sein. Das heißt, wenn irgendetwas oben aufliegt und mich so stark beschäftigt, dann kann ich von mir selber ja auch gar nicht verlangen, schaffe jetzt etwas, sondern dann ist vielleicht eher der Moment, wo man Dinge erspüren muss.
Ich kenne den Moment auch von anderen Autoren speziell, die sagen, sie schreiben einen Text, sie lesen ihn sich durch und haben das Gefühl, um Gottes Willen, warum habe ich diesen Beruf ergriffen? Und erst 1, 2 Tage, manchmal sogar auch erst Wochen später, liest man den Text und denkt, okay, vielleicht kann ich es doch abgeben. Ich glaube, dass es etwas braucht und ich kann gar nicht benennen, was es ist, um in diesem Moment nicht in die Selbstzweifel zu fallen, um in diesem Moment sich ganz aktiv dagegen zu wehren, dass die Selbstkritik einen jetzt auffrisst. Denn es ist wahnsinnig verlockend und das habe ich immer noch. Dieses Gefühl von, ich sollte dieses Projekt absagen, ich sollte dem Verlag sagen, die sollen sich jemand anderen suchen. Womit hat das zu tun? Also zum einen, wo kommt das her, dass man das, was man erschaffen hat, kurz danach schrecklich findet? Und wo kommt es her, dass man sich davon, oder was braucht es, um das zu überwinden und weiterzumachen?
Ich glaube, es geht immer bei Kreativität oder bei Kreativitätsblockaden geht es immer auch um Stimmen, die zu einem sprechen. Und wenn eine Stimme zu mir spricht, dann kann es auf jeden Fall helfen, vor allem wenn es mir nicht gut geht, wenn diese Stimme mir nichts Gutes sagt, dann kann es durchaus helfen, diese Stimme zu identifizieren. Wer spricht denn da eigentlich? Also auch da fällt mir so eine Geschichte ein, das war eigentlich die erste Geschichte, die mir eine Kreativität kaputt gemacht hat. Das war in der 3. Klasse, also Grundschule. Wir mussten einen Aufsatz schreiben und muss dazu sagen, also mein Vater schrieb selber auch und der las dann auch meiner Mutter irgendwelche Sachen, die er geschrieben hatte, vor. Und mich hat das sehr fasziniert, dieser Schreibprozess, dass der also da in seine Kammer ging und schrieb. Dann hatte ich natürlich auch den Anreiz, mit Sprache kann man was machen. Und manchmal ist es entscheidend, wie man spricht und wie man einen Satz baut. Und dann schrieb ich also in einem Aufsatz, er stand am Fenster, lange, Punkt. Und das wurde mir angestrichen als Fehler. Ich war über die Maßen wütend auf diese Lehrerin, dass die mir das als Fehler ankreidete, was ich ganz bewusst gemacht hatte. Mein Vater ist dann tatsächlich auch hingegangen und hat ihr das gesagt. Und sie blieb aber dabei und sagte mir, nee, also ein Kind in diesem Alter kann das nicht machen. Das ist schlichtweg falsch. Der Satz ist falsch gestellt. Ich habe dann 2006 meine erste CD veröffentlicht, ein Konzeptalbum. Und tatsächlich befinden sich Lieder und Texte drauf, die ich gelesen habe. Und da gibt es einen Text, den ich ganz bewusst mit diesem Satz angefangen habe. Er stand am Fenster, Komma, lange, Punkt. Manchmal muss man diese Stimmen nicht nur identifizieren, sondern wenn man sie identifiziert hat, also eine Freundin von mir, eine Schauspielerin, die sagt, solche Stimmen kriegen von mir mittlerweile einfach eine aufs Maul. Also wenn diese Selbstzweifel kommen, ne? Nichtsdestotrotz denke ich, dass es natürlich auch immer wieder Situationen gibt, wo das klug ist, den eigenen Text zu überdenken. Also mir fällt da ein, zum Beispiel früher hat man Briefe geschrieben und manchmal war man sehr impulsiv im Briefeschreiben, in welche Richtung auch immer. Also ob es ist, dass man also eine Liebeserklärung an einen Menschen geschrieben hat und den dann eingeschmissen hat. Und beim Briefeschreiben kann ich mich erinnern, ich habe oftmals an dem Briefkasten gestanden und habe den Brief in Händen gehalten und habe gedacht, vielleicht wartest du noch mal ab. Und bin dann nach Hause gegangen, habe den Brief noch mal geöffnet und habe ihn noch mal gelesen und habe ihn dann über Nacht liegen lassen. So kommt es, dass es diverse Briefe gab, die ich gar nicht weggeschickt habe. Oder aber dann am nächsten Tag immer noch damit zufrieden war und gesagt habe, okay, jetzt kannst du ihn ruhigen Gewissens auch in den Briefkasten schmeißen.
Weil man dann diese auch emotionale Distanz wahrscheinlich dazu hat. Ne? Also wie so ein, ich stelle mir dann manchmal vor, dass ich wie so ein Maler bin, der den Schritt, der jetzt den ganzen Tag an der Darstellung eines Apfels gemalt hat. Und irgendwann sehe ich nur noch kleine Punkte und die falschen Schatten und die nicht präzise ausgeführten Striche und falschen Farben. Und dann muss man vermutlich genau diesen Schritt zurück machen, nur dass es eben bei einem Gemälde vielleicht leichter ist als bei einem Text oft. Also weil das auch was Visuelles ist. Das finde ich ganz spannend, was du sagst. Und ich finde diesen Satz, er stand am Fenster, Komma, lange. Ich finde das für ein Drittklässler spektakulär, möchte ich jetzt mal nachträglich noch sagen.
Dankeschön.
Das zeigt so ein ganz kleines bisschen wieder einmal leider das grundsätzliche Problem, das wir in Deutschland haben, dass wir in der Schule eigentlich nur technisches Schreiben sozusagen erlernen, Unfallberichte, Aufsätze, Argumentationen, aber keinerlei Praxis bekommen im kreativen, im emotionalen, im intuitiven Schreiben. Das ist alles, das gibt es alles nicht. Diese Kultur, die müssen wir uns später quasi mühselig in Seminaren, unter anderem auch sehr schöne Seminare im Autorenloft, müssen wir uns
Ja.
das wieder antrainieren. Ja, spannend. Das heißt aber, dass es in deinem Seminar, es muss gar nicht um eine konkrete Schreibblockade gehen, die man jetzt hat, sondern es wird vermutlich auch um Prophylaxe gehen, um, ich sag mal, mentale Gesundheit, ganz grob gesagt.
Absolut richtig. Ich bin ja auch Musiker und mir geht es auch immer um den Klang von Texten. Mir geht es um Musik, auch die innere Musik. Welche Musik spielt in mir? Und manchmal ist die Kreativblockade nicht wirklich eine Kreativblockade, sondern wenn ich meine innere Musik gerade nicht wahrnehmen kann, also nicht wie ticke ich, sondern ja, was für eine Musik bewegt mich? Was für eine Melodie ist da in mir? Ist das eine fröhliche Melodie? Ist das eine glückliche? Und manchmal passt eben dann der Text, den man schreiben muss oder schreiben möchte, nicht dazu. Und ich glaube, man kann tatsächlich diesen Weg auch immer finden. Also man braucht irgendeine Wünschelrute. Bei mir ist es manchmal beim Spazierengehen. Bei mir ist es aber manchmal oder sehr häufig die Gitarre, die ich als Wünschelrute einsetze, indem ich einfach Töne mache. Und diese Töne bringen mich dann letztendlich tatsächlich auch an den Kern. Worum geht es eigentlich da? Was ist in dir und was will raus? Und dann natürlich, wenn man in einem Schreibprozess ist, der beruflicher Natur ist. Also bei mir gibt es zum Beispiel auch, wenn ich einen Schreibauftrag habe oder stark redigieren soll, lektorieren, redigieren soll, dann gibt es tatsächlich auch diese Kreativität, die sich dann meldet und sagt, oh, ich weiß aber hier gerade was ganz anderes. Das schreibe ich dann mittlerweile auf. Also die meisten meiner Songs, glaube ich, die fingen an auf der Rückseite eines Briefumschlags. Und als Idee, manchmal ist es abstrus, manchmal findet man das 4, 6, 8 Wochen später und denkt sich, Entschuldigung, was hast du denn damit gemeint? Aber manchmal sind es auch Dinge, die sehr, sehr brauchbar sind, die man festgehalten hat, in dem Gefühl, möglicherweise will mir das etwas sagen, was ich im Moment noch gar nicht verstehe.
Super schön, hört sich an, als würde man eine Schatulle öffnen, in der Dinge lauern oder warten, entdeckt zu werden, von denen man gar keine Ahnung hatte. Also ich fasse zusammen, dieses Seminar von dir richtet sich nicht nur an Menschen, die gerade gedanklich feststecken, sondern auch an alle, die mit ihrem inneren Kritiker zu kämpfen haben, die Stimmen ihrer Lehrerin, ihrer Eltern, ihres überkritischen Ichs im Kopf haben und sich das vielleicht deswegen vielleicht auch oft nicht trauen oder auch noch nicht trauen, mit dem, was sie da produzieren, an die Öffentlichkeit zu gehen. All diesen Menschen möchte ich auch sagen, auch das ist ein Problem, das wir in Deutschland haben, mehr als in anderen Ländern. Denn hier bei uns wird der Autor, genauso auch wie der Musiker, der Dichter, der Maler, werden für Genies gehalten, nicht für Menschen, die sich das auch einfach antrainiert haben und die gelernt haben, mit ihrer Kreativität umzugehen und sie einzusetzen, ihr Talent zu gebrauchen. Das kennt man hierzulande noch nicht so. Eigentlich müsste man denken, dass es mittlerweile irgendwo angekommen ist. Aber irgendwie halten sie einen immer noch für Goethes und Schillers und Mozarts und Beethovens. Ich finde das ein ganz großartiges Seminar. Ich hoffe auf viele Teilnehmer und ermutige wirklich jeden, der jetzt noch Zweifel hat an sich oder an seinem Schreiben, der vielleicht auch spürt, dass Kreativität in ihm ist, die aber noch nicht wirklich benennen kann. Das ist ja auch das Schöne. Du bist jemand, der auf vielen Bühnen sozusagen schon gespielt hat. Und das meine ich nicht nur musikalisch. Und dieses Seminar ist eine wunderbare Möglichkeit, sich da kennenzulernen.
Ich freue mich sehr drauf und bin natürlich immer gespannt, wie Bolle, wer da kommt und mit welchen Anliegen, mit welchen Bedürfnissen. Ich freue mich sehr.
Vielen, vielen Dank, Jörg, für dieses Gespräch. Wir sehen uns bald in Hamburg. Bis bald.
Prima, bis bald. Tschüss.